2024 ist Geschichte. 2025 liegt verheißungsvoll vor uns. So Jahreswechsel lassen uns manchmal davon träumen, noch einmal so richtig neu durchzustarten. Beruflich etwas komplett Neues wagen, in ein anderes Land ziehen oder irgendeinen anderen größeren Schritt wagen. Wirklich umsetzen lassen sich diese Dinge dann häufig ja doch nicht und viel zu schnell holt uns der Alltag auch in der neuen Wirklichkeit wieder ein, oder? Manchmal wünschen wir uns auch eher nostalgisch eine Zeit zurück, die nicht mehr wiederkehren wird. Zum Beispiel, wenn ein lieber Mensch von uns gegangen ist. Oder noch einmal jung sein. Noch einmal Dinge tun, die man vielleicht aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr tun kann. Manche wünschten sich, sie könnten bestimmte Entscheidungen rückgängig machen. Manche von uns auch ringen mit Abhängigkeiten und schlechten Gewohnheiten, über die sie sich über Jahre hinein manövriert haben. Und all das spricht von einer Sehnsucht nach einem Neuanfang. Aber es ist immer vermischt auch mit einer tiefen Resignation, weil wir wissen, wir können nicht einfach neu beginnen. Eine solche Stimmung herrschte auch zu der Zeit der Richter, in die uns der heutige Predigttext führt, den wir vorhin schon gehört haben. Das Volk Israel befand sich in einer totalen Abwärtsspirale. Es erlebte einen unfassbaren ökonomischen, politischen und geistlichen Niedergang. Die Situation im Land glich zunehmend einer Anarchie. Und der Autor des Buches, der Richter, der schließt seinen Bericht über diese Zeit mit den vielsagenden Worten: Damals gab es noch keinen König in Israel. Und so konnte jeder tun und lassen, was er wollte. Und das ist der Ausgangspunkt der Samuel-Bücher, in die wir ab heute in einer Predigtreihe eintauchen wollen. Die beiden Bücher schildern, wenn man das so grob gliedern möchte, in drei Heldengeschichten den Übergang von der Zeit der Richter zum Königtum in Israel. In den ersten 7 Kapiteln bestimmt Samuel als letzter Richter und als erster Prophet die Geschichte. Dann geht es bis Kapitel 15 um Saul als tragischen Helden und danach betritt der spätere König David die Bühne. 1. Samuel folgt dabei bei den Juden direkt auf das Buch der Richter. Und das ist wichtig, denn der Leser hat noch die verstörenden Eindrücke aus den letzten Kapiteln des Buches der Richter vor Augen, wenn er jetzt 1. Samuel aufschlägt und das erste Kapitel liest. Und er fragt sich, wie soll man aus diesem Scherbenhaufen in Israel noch etwas machen? Wie kann es in einer brüchigen politischen Situation wie dieser und in einer unfassbaren theologischen Orientierungslosigkeit zu einem Neuanfang kommen? Aber genau das sind ja die Fragen, die uns auch bewegen. Auch wir sind skeptisch in Bezug auf Neuanfänge, obwohl wir uns danach sehnen. Und 1. Samuel 1 enthält einige Lektionen darüber, was passiert, wenn Gott einen Neuanfang schenkt. Ich möchte auf 3 davon eingehen. Wenn Gott einen Neuanfang schenkt, dann macht er Unmögliches möglich. Dann stellt er die Verhältnisse auf den Kopf und dann wird es persönlich. Lasst mich noch beten, bevor wir in diese Erzählung in 1. Samuel 1 eintauchen. Herr, wenn wir ehrlich sind, sehnen wir uns alle nach einem tiefgreifenden und echten Neuanfang. Und weil du, Gott, Unmögliches möglich machst, und weil du echte Veränderung schenken kannst, bitten wir dich, dass du uns auch heute durch dein Wort und durch deinen Heiligen Geist neu belebst. Amen. Wenn Gott einen Neuanfang schenkt, dann macht er Unmögliches möglich. Vor dem Hintergrund der Richterzeit scheint ein Neuanfang in Israel undenkbar. Und der Erzähler der Samuel-Bücher, der bestätigt diesen Eindruck zunächst. Menschlich gesehen scheint ein Neuanfang wirklich unmöglich. Schon der Umstand, dass Elkana aus Ephraim kommt, das wird gleich zweimal in Vers 1 erwähnt, ist so ein kleines Indiz der Hoffnungslosigkeit. Wenn ihr die letzten Kapitel der Richterbücher kennt, dann wisst ihr, die Leute aus Ephraim kommen nicht so gut weg. Mal durch die Blume gesagt. In Vers 3, schaut rein, werden so nebenbei fast, aber entscheidend wichtig, Hophni und Pinhas das erste Mal erwähnt. Die beiden Söhne Elis. Und die beiden, die stehen für den Verfall der Priesterschaft, für den moralischen Verfall des ganzen Volkes. Denn diese beiden nutzen ihre Vormachtstellung als Priestersöhne wirklich schamlos zur eigenen Bereicherung und auch zur eigenen sexuellen Befriedigung aus. Und es scheint so, dass niemand etwas dagegen unternehmen kann. Sie sind an der Macht. Und die beiden Priestersöhne sind wirklich der Inbegriff der Gottlosigkeit in dieser Zeit. Auch ihr Vater Eli hat hier im ersten Kapitel schon eine fragwürdige Szene. Als Hanna verzweifelt ihr Herz ausschüttet, würde man ja zumindest vom Priester des Volkes Verständnis für diese Frau erwarten. Immerhin mal jemand aus dem Volk, der kommt und zu Gott betet. Aber was ist der erste Gedanke, den Eli hat? Das muss eine betrunkene Frau sein. Er rechnet eher offensichtlich mit einer betrunkenen als mit einer betenden Frau. Überhaupt scheint er nicht in der Lage zu sein, eine betende Frau sofort zu erkennen. Das scheint es in Israel nicht so häufig zu geben. Der geistliche Zustand des Volkes Israel, möchte uns der Erzähler hier deutlich machen, ist am Anfang von 1. Samuel desaströs. Und dann ist da natürlich Hanna. Gleich zweimal erwähnt der Erzähler, dass sie keine Kinder bekommen kann. Vers 5 und Vers 6. Und es ist offensichtlich, das kann man nicht ändern. Das ist unmöglich, dass sie Kinder kriegen kann. Und die Geschichte illustriert damit auf verschiedene Weise die Unmöglichkeit eines Neuanfangs. Es ist zu viel kaputt gegangen. Alle Versuche sind gescheitert. Das gilt für Hanna genauso wie für das Volk Israel. Doch nicht zufällig steht genau in der Mitte der Erzählung das Gebet Hannas. Hanna spricht Gott dabei in Vers 11 als Herr Zebaoth an. Und das ist interessant, weil es das erste Mal im Alten Testament ist, dass dieser Name für Gott verwendet wird. Und dieser Name bedeutet Gott der himmlischen Heere. Und er bringt zum Ausdruck die Fülle von Gottes Macht. Gott kann einen Anfang machen, selbst wenn es scheint, dass es unmöglich ist. Er kann Hanna ein Kind schenken, obwohl es niemand mehr erwartet. Er kann Israel einen neuen Leiter schenken, der sie aus ihrer geistlichen und politischen Krise herausführen wird, obwohl niemand mehr damit rechnet. Und genauso kommt es ja auch. Dort, wo Hanna am Ende zu sein scheint, fängt Gott erst so richtig an. Er erhört ihr Gebet, ganz überraschend. Dort, wo in Israel niemand mehr mit einem Neubeginn rechnet, beginnt Gott überraschend etwas Neues. Wenn Gott einen Neuanfang schenkt, dann macht er Unmögliches möglich. Und die Geschichte zeigt uns, dass er dabei in seiner Vorsehung selbst aus den dunkelsten Fäden der Geschichte etwas Schönes weben kann. Gott gebraucht Hannas Streit mit Penina und ihre Verzweiflung aufgrund ihrer Kinderlosigkeit, um sie ins Gebet zu treiben. Der Autor betont dabei, das habt ihr bestimmt gemerkt, dass die Kinderlosigkeit von Gott kam. Der Herr, heißt es hier zweimal, der Herr ließ sie keine Kinder bekommen. Gott hatte es so arrangiert, denn dadurch gab Hanna ihm auch das Versprechen, Samuel zum Dienst für Gott zu weihen. Und Samuel wird eben der Wegbereiter für die Reformen des Landes. Es liegt auch eine Ironie darin, dass Gott eine Familie aus Ephraim verwendet, um ein neues Kapitel in der Geschichte seines Volkes zu schreiben. Da taucht völlig unerwartet aus einem gottlosen Stamm eine Familie auf, die gottesfürchtig lebt. Elkana scheint ja wirklich ein gottesfürchtiger Mann gewesen zu sein, der den Gottesdienst ernst nimmt und seine Frau auch weiter unterstützt. Der neue Abschnitt in der Geschichte Israels beginnt außerdem gerade an dem Ort, wo der geistliche Niedergang Israels am stärksten sichtbar ist, bei der Stiftshütte. Auch damit war nicht zu rechnen. Ich möchte dich fragen, hast du schon einmal in dieser Weise über deine gegenwärtigen Herausforderungen nachgedacht? Gott ist viel stärker in deine Herausforderungen und Nöte und Schwierigkeiten involviert, als du denkst. Vielleicht ist er gerade in diesem Moment dabei, etwas Neues anzustoßen. Und wenn deine Umstände so sind, dass dir ein Neuanfang unmöglich zu sein scheint, diese Geschichte beweist das Gegenteil. Gott liebt es, Unmögliches möglich zu machen. Wenn wir am Ende sind, dann fängt er erst so richtig an. Die Geschichte von Samuels Geburt zeigt uns dann als Zweites, wenn Gott einen Neuanfang schenkt, dann stellt er die Verhältnisse auf den Kopf. Um diese tiefgreifende Veränderung noch stärker empfinden zu können, nimmt uns der Erzähler emotional so richtig mit in diese Geschichte hinein. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe beim Lesen jedes Mal wirklich tiefes Mitleid mit Hannah. Und ich glaube, es geht uns allen so, weil der Erzähler eben unser Mitgefühl bewusst erregt, indem er den Schmerz der Kinderlosigkeit und das Unerträgliche an dieser Situation ausführlich beschreibt. Hannah wird zum Beispiel als erste von den zwei Frauen genannt, da sie wahrscheinlich eben auch die erste Frau gewesen ist. Aber sie konnte keine Kinder kriegen. Und so wie es damals üblich war, hat er sich dann eine zweite Frau genommen. Das wird schmerzhaft genug für Hannah gewesen sein. Aber dann bekommt ihre Rivalin auch noch viele Kinder. Und sie lässt das Hannah auch spüren, dass sie keine bekommen kann. Sie ziehen Jahr für Jahr als Familie nach Shiloh, um bei der Stiftshütte Opfer zu bringen und anschließend ein großes Fest zu feiern. Aber Jahr für Jahr wird dieses Highlight, auf das die ganze Familie hinfiebert, für Hannah zum großen Tiefpunkt. Beim Festessen wird nämlich sichtbar, dass sie keine Kinder bekommt. Das Opferfleisch wird nämlich pro Kopf aufgeteilt. Penina bekommt für sich und ihre vielen Kinder natürlich entsprechend viel. Hannah bekommt nur ein einziges Stück, weil sie eben keine Kinder hat. Sie steht verachtet und allein am Rand. Alle fiebern auf dieses Festessen hin. Aber Hannah hat keinen Appetit und überhaupt keine Lust darauf. Zu groß ist ihr Schmerz, zu groß die Verachtung und Scham. Und schaut mal, selbst das Mitleid, das ihr Mann ihr zeigt, das wirkt irgendwie missglückt. Tja, was bringt es ihr, dass sie ihm mehr wert ist als 10 Söhne? Sie kann keine Kinder bekommen und das ist ihr Problem. Das ist nur ein schwacher Trost, den ihr Mann ihr bieten kann. Hannah ist wirklich buchstäblich völlig am Ende. Der Erzähler nimmt uns da emotional hinein in die Geschichte Hannas, damit dann umso stärker sichtbar wird, wie groß die Wende ist, die Gott herbeiführt. Eben noch hat der Priester Eli mit ihr geschimpft und nur einen Moment später gibt er ihr den priesterlichen Segen und Hannah kann es als Zusage Gottes annehmen. Ihre Appetitlosigkeit ist auf einen Schlag vorbei. Sie fängt wieder an zu essen. Ihre Traurigkeit verwandelt sich in Freude. Ihr Gesicht strahlt wieder. Und die jährliche Fahrt nach Shiloh, auf die sie ja am liebsten verzichtet hätte, die so voller Last, voller Not für sie war, voller Traurigkeit, das wird jetzt ihr neues Ziel, auf das sie hinlebt, damit sie ihr Versprechen gegenüber Gott wahrmachen kann. Die Unfruchtbare wird tatsächlich Mutter. Die Verachtete und Einsame wird zur umjubelten und vorbildlichen Frau in Israel, die ihren Sohn als Nazirea zum Dienst für Gott weiht. Das ist eine besondere Form der Weihe, wie hier auch angedeutet wird. Gott stellt die Verhältnisse in Hannas Leben wirklich auf den Kopf. Und so wird Hannas Name zum Programm. Denn Hanna bedeutet Gnade. Gott ist Hanna über alle Maßen gnädig. Er schenkt ihr einen richtigen, tiefgreifenden Neuanfang. Aber wisst ihr, Hannas Leben wird damit auch zur Illustration dafür, was passiert, wenn Gott einen Neuanfang schenkt. Er kratzt nicht nur an der Oberfläche, sondern schafft eine tiefgreifende Veränderung, die auch langfristige Auswirkungen hat. Mit Hannah und mit Samuel beginnt Gott nämlich auch in Israel die Verhältnisse auf den Kopf zu stellen. Die gottlosen Priester werden schon bald gestürzt sein. Stattdessen erhöht Gott die gottesfürchtige Hannah und setzt Samuel ein. Dieser ist nicht nur einer von vielen weiteren Richtern, sondern er ist Priester, Prophet und Königsmacher. Gott sorgt schließlich dafür, dass Israel sich aus der Knechtschaft der Philister befreit und eine nie dagewesene politische, ökonomische und geistliche Stabilität erreicht. Gott, seht ihr, bemerkt ihr das hier? Er stellt die Verhältnisse auch in Israel auf den Kopf. Wir lesen manchmal Hannas Geschichte ja als Ermutigung, um für ein Kind zu beten. Und ich weiß es persönlich und kann mir vorstellen, dass es manchen von euch auch schon einmal so ging, dass ihr durch diesen Text getröstet wurdet. Und vielleicht hat Gott auch, ähnlich wie bei Hannah, euer Gebet für ein Kind erhört. Aber wir sind dennoch nicht Hannah. Erstens betrifft das Thema nicht jeden und zu jeder Zeit. Und Gott gibt uns in diesem Text auch keine Anleitung für Familien mit Kinderwunsch. Ich hoffe auch, dass niemand, dessen Gebet Gott um ein Kind erhört hat, auf die Idee kommt, nach 3 Jahren sein Kind beim Pastorenbüro hier abzugeben. Da würde Doro überrascht schauen. Und Matthias würde, auch wenn er ein anderes Gewicht als Eli hat, wahrscheinlich auch vom Stuhl kippen. Die Verbindung des Textes zu uns ist wirklich eine andere. Hannah steht nämlich in einer Reihe unfruchtbarer Frauen in der Bibel, denen Gott entgegen aller Erwartung ein Kind schenkt. Sarah, Rahel, Elisabeth, alle diese Geschichten weisen auf die größte Geschichte hin, bei der Gott Unmögliches möglich macht und wo er die Verhältnisse auf den Kopf stellt. Die letzte Frau, die sich in diese Reihe einreiht, ist nämlich Maria. Als sie vom Engel Gabriel erfährt, dass sie vom Heiligen Geist schwanger werden soll und Jesus zur Welt bringen wird, singt sie, wie Hannah, ein Loblied. Und Maria setzt bewusst Verknüpfungen zu dem Loblied Hannas. Wir werden nächste Woche das Loblied genauer anschauen. Weil Maria versteht, ihr Sohn Jesus würde das, was Hannah erlebt, in noch viel umfassenderer und tieferer Weise herbeiführen und ermöglichen. Und durch diese Verbindung kommt der Text hier uns noch viel näher. Denn schaut mal, so unmöglich, wie Hannah ein Kind kriegen konnte, so unmöglich können wir von uns aus Kinder Gottes werden. Wir sind, heißt es im Neuen Testament, tot in Übertretungen und Sünden. Eine unfruchtbare Frau kann von sich aus kein Kind kriegen. Und genauso kann ein Mensch sich selbst nicht zum Christen machen. Religiöses Interesse hin oder her, ob als Kind getauft oder nicht. Es muss ein göttlicher Eingriff erfolgen, damit das Unmögliche möglich wird und ein Mensch wirklich ernsthaftes Interesse an Jesus und am christlichen Glauben entwickelt. Frag doch mal deinen Sitznachbarn nach dem Gottesdienst, wie er Christ wurde, wenn er Christ ist. Du wirst ganz unterschiedliche Geschichten zu hören bekommen. Manche lebten in einer kompletten Distanz zu Gott und zum christlichen Glauben. Sie wollten nichts mit ihm zu tun haben, bis Gott wirklich übernatürlich in ihr Leben eingriff. Andere hatten vielleicht immer schon eine gewisse Nähe zum christlichen Glauben. Aber dennoch musste Gott auch ihnen die Schönheit des Evangeliums zeigen, damit ihr Glaube wirklich lebendig wird. Es braucht das übernatürliche Eingreifen Gottes, damit ein Mensch anfängt, nach Gott zu fragen. Und genauso wie Gott durch Hannas Sohn die Verhältnisse in ihrem Leben und in der Geschichte des Volkes Israel auf den Kopf stellt, so tut er es durch seinen Sohn heute. Das wird zum Beispiel in einer bekannten Passage im Johannesevangelium beschrieben. In Johannes 3 heißt es ab Vers 16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hingab. Jeder, der an ihn glaubt, soll nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott hat den Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er sie verurteilt. Vielmehr soll er die Welt retten. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht glaubt, ist schon verurteilt. Denn er hat nicht an den geglaubt, der Gottes einziger Sohn ist. Hier werden im Johannesevangelium zwei Umkehrungen beschrieben. Wer nicht glaubt, ist schon verurteilt, heißt es. Noch sieht es ja heute vielleicht auch in unserer Zeit genauso aus wie in den Tagen der Richter. Jeder kann tun und lassen, was er will. Es gibt in unserer Zeit viele, die wie die Söhne Elis überhaupt nicht an Gott glauben und überhaupt nicht mit seinem Gericht rechnen. Ob sie jetzt Teil der Kirche sind oder nicht. Aber Gott hat seinen Sohn gesandt und wird die Verhältnisse auf den Kopf stellen. So wie die Tage der Söhne Elis mit der Geburt des Sohnes Hannas gezählt waren, ist Gottes Gericht mit dem Kommen seines Sohnes bereits angekündigt und angedroht. Wer nicht an Jesus glaubt, heißt es, ist schon verurteilt. Aber es gibt eben auch eine andere Umkehrung. Für die, die wie Hannah an den Sohn glauben, sie erleben wie Hannah, dass ihre Verhältnisse auf den Kopf gestellt werden. Sie erleben eine Gnade, die sie wie Hannah froh werden lässt. Sie erleben wie Hannah, dass der Glaube ihnen eine völlig neue Identität schenkt und eine neue Lebensqualität. Johannes schreibt, wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Er ist frei. Und jeder, der an ihn glaubt, soll das ewige Leben haben. Eine neue Lebensqualität, eine neue Ausrichtung. Hannas Geschichte wird so zu einer wirklich wunderbaren Illustration für das, was Gott uns im Evangelium schenkt. Gnade, einen Neuanfang, und zwar durch den Sohn Gottes, Jesus. Der Pastor Ray Ortlund stellt sich eine Szene im Himmel vor, die das Ausmaß dieser Gnade schön veranschaulicht. Er schreibt, Satan, der Ankläger, tritt vor Gott und sagt, sieh dir den Christen da unten an. Warum liebst du ihn immer noch? Erinnerst du dich nicht daran, was er dir letzte Woche angetan hat? Und am Dienstag? Und gestern wieder? Und Gott sagt, wenn ich es mal so ausdrücken darf, nein, ich erinnere mich nicht. Gabriel, in welcher Beziehung steht dieser Gläubige mit uns? Schau einmal in der Datenbank nach. Gabriel lockt sich ein, aber die einzige Information, die auf dem Bildschirm erscheint, ist die Gerechtigkeit Christi, die diesem Sünder frei gut geschrieben wird. Denn auf diese Weise verherrlicht sich Gott als Gott. Ich tilge deine Übertretungen. Ich verwandle alles Schlechte in etwas Schönes um meinetwillen. Gott sagt also zu Satan, ich behaupte nicht, dass deine Fakten falsch sind. Aber du erzählst mir nicht die ganze Geschichte über diesen Christen. Was mir am wichtigsten ist, und zwar um meinetwillen, ist nicht, was diese Person alles getan hat, sondern was Christus für sie getan hat. Das ist Gnade. Und das ist es, was wir heute auch nachher im Abendmahl feiern werden. Wir erfahren Gnade. Obwohl wir Sünder sind, behandelt Gott uns als Gerechte. Warum? Weil wir an seinen Sohn glauben, durch den er die Verhältnisse auf den Kopf stellt. Und damit komme ich zum letzten Punkt meiner Predigt. Wenn Gott einen Neuanfang schenkt, dann wird es persönlich. Ist dir aufgefallen, dass die Samuel-Bücher mit einer ziemlich privaten und persönlichen Geschichte beginnen? Es geht auch nicht erst mit den Königen los, um die geht es ja am Ende, um Saul und David, sondern es geht schon ein ganzes Stück vorher los mit Samuel. Oder genauer, mit Samuels Mutter. Weder von Saul noch von David kennen wir die Mütter. Warum lernen wir gerade Hannah kennen? Oder lasst mich noch etwas anders fragen, noch provokativer. Hat Hannah einfach nur Glück gehabt, weil Gott gerade eine unfruchtbare Frau brauchte, um ein weiteres Vorbild für das große Rettungsdrama zu haben, das im Evangelium sichtbar wird? Natürlich nicht. Der Autor erzählt, ich hoffe, ihr habt es gemerkt, die ganze Zeit von Anfang an zwei Geschichten. Es geht ihm in seinem Buch um den Neuanfang seines Volkes, den Neuanfang beim Volk Israel. Nach dem Chaos der Richterzeit schenkt Gott seinem Volk wieder einen Leiter. Doch diese Geschichte des Volkes Israel ist zu Beginn eng verwoben mit der persönlichen Geschichte von Hannah. Und das ist nicht nur ein literarisches Mittel. Er macht das nicht nur, damit es irgendwie interessanter und spannender wird. Der Erzähler macht damit deutlich, dass Gottes Volk nicht nur eine abstrakte Größe ist. Gott schreibt seine Geschichte nicht einfach nur allgemein, sondern er schreibt sie mit konkreten Menschen, die in konkreten Situationen stecken. Wir lesen hier die persönliche Geschichte einer Frau, die Gott glaubt. Wir lesen hier die Geschichte einer Frau, die ihre Krise nutzt, um ihr ganzes Leben Gott zu übergeben. Sie scheut sich nicht, ihre Schwäche vor Gott einzugestehen. Sie vertraut nicht mehr auf ihre eigene Stärke oder ihre eigenen Pläne, sondern allein auf Gott. Sie vertraut auf Gottes Macht und glaubt ihm, dass er die Situation wenden kann. Sie vertraut Gottes Zusage und handelt im Glauben, obwohl nach außen hin noch nichts passiert ist, sie noch nicht schwanger ist. Sie gibt Gott wiederholt die Ehre und betont, dass Samuel vom Herrn erbeten ist. Sie weiß, wem sie die Gnade in ihrem Leben zu verdanken hat und bekennt es öffentlich. Und so, durch diesen Glauben verweben sich eben diese zwei Geschichten. Und Hannas Glaube wird zu einem Muster für das Volk Gottes in aller Zeit. Ihr Glaube ist ein leuchtendes Vorbild auch für uns, denn Hannas Geschichte lädt dich ein, dein ganzes Vertrauen auf den Sohn Gottes zu werfen. So wie bei Hannah die Antwort auf Gottes auf ihre Not ein Sohn ist, ist seine Antwort für deine Situation auch ein Sohn. Sein Sohn, Jesus. Deine persönliche Situation kann ganz sicher anders aussehen als bei Hannah. Jen Oshman schreibt in ihrem Buch Genug von mir, wie eine Krise in ihrem Leben dazu führte, ihr ganzes Leben Gott zu übergeben. Und sie erklärt dort weiter, dieser Moment, in dem wir merken, dass wir einen Erlöser brauchen, kann so unterschiedlich verlaufen, wie wir unterschiedlich sind. Für einige kommt er nach einem Unfall in einem Krankenhausbett. Bei anderen interveniert Gott durch Freunde oder die Umstände oder sogar Träume. Gott mag dich zu sich ziehen, wenn du es am wenigsten erwartest. Wenn du vielleicht ein Ziel und einen Höhepunkt im Leben erreicht hast und der Erfolg nicht so süß schmeckt, wie du gedacht hattest. Aber wir alle finden uns früher oder später, manchmal auch mehrmals, auf dem Boden wieder. Es mag der Tod eines geliebten Menschen sein, eine zerbrochene Ehe, eine Fehlgeburt, unser eigenes moralisches Versagen, unsere Fassungslosigkeit, nachdem wir wieder einer Versuchung nachgegangen waren, oder das Leben weit von zu Hause und unseren normalen Überlebensstrategien entfernt, das uns aus der Bahn wirft. Jeder von uns muss in diesen Momenten entscheiden, ob wir dann zu Gott schreien und ihn finden oder ob wir uns auf unsere eigene Kraft verlassen, unsere eigene Weisheit und die menschengemachte Unterstützung. Und das ist die Entscheidung, in die uns dieser Text stellt. Jeden von uns persönlich. In einem Film über das Leben von Augustinus ist mir einmal der Satz hängen geblieben, den Ambrosius, der Kirchenvater, zu ihm sagt. Er sagt zu ihm, nicht der Mensch findet die Wahrheit, sondern die Wahrheit findet den Menschen. Denn die Wahrheit ist eine Person. Sie ist Jesus Christus, der Sohn Gottes. Und in dieser Predigt geht es daher letztlich nicht um theologisches Wissen oder spannende biblische Entdeckung. Es geht um den Sohn Gottes, der in dein Leben, in deine Situation treten möchte. In deine persönliche, private Situation. Und der dein Leben mit einer unverdienten Gnade überschütten möchte, wie bei Hannah. Ja, der deinem Leben wirklich einen echten, tiefgreifenden Neuanfang schenken möchte. Und die Frage ist, wie wirst du reagieren? Willst du auf dich selbst vertrauen? Oder wirst du wie Hannah dein Herz vor Gott ausschütten? Amen. Ich bete noch. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen. Du machst Neuanfänge möglich. Du stellst unser ganzes Leben wirklich durch deine Gnade auf den Kopf. Wir danken dir, Herr, für deinen Sohn Jesus Christus, durch den du das möglich machst. Wir danken dir, Herr, auch, dass du in unser Leben trittst, in unser persönliches Leben, in unseren persönlichen Scherbenhaufen. Und dass du uns rufst, komm, glaube an mich, folge mir nach, ich mache alles neu. Wir danken dir für diese Gnade, Herr Jesus. Amen.